Immer wieder hinterfragen, 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 nachfragen, was bedeutet das? Und die andere Richtung führt zu dem, was wir dann als moderne, später als moderne Wissenschaften kennen, also sozusagen kleinteiliger untersuchen, die Materie untersuchen, staunen, wie funktioniert das? Und das andere ist das Staunen, wo sozusagen immer auch die Leerstelle mitgedacht wird, das, was man nicht versteht. Staunen. Jasper sagt zum Philosophieren als Tätigkeit, sehr wichtig, Tätigkeit, als Tun gehört der Zweifel und auch die Erschütterung oder die Grenzerfahrung, das nennt er so. Und in der Grenzerfahrung, durch das existenzielle Fragen, durch das Hinterfragen, entdecken wir das, was wir alles auch nicht wissen. Und eigentlich gute Wissenschaftler sagen das auch. Gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Ja? Und das ist für mich auch lebendiges Philosophieren, ist also nicht Zitate runterbeten können. Also ist schon gut, wenn man die Tradition ein bisschen kennt, klar. Aber es geht darum, das als Werk, als Prozess, philosophieren, selber denken, hinterfragen. Dann macht uns das immer wieder klar, es gibt ganz vieles, was ich nicht weiß, aber auch nicht wissen kann. Und das ist jetzt sozusagen die wunderbarste Definition des kontemplativen Lebens, die ich kenne, von Hannah Arendt, meiner Lieblingsphilosophin, Schülerin von Jaspers. In der Vita Contemplativa, im kontemplativen Leben, ist beides zusammen. Das Philosophieren und die religiöse Dimension, und zwar in dem Sinne, in der Vita Contemplativa, im kontemplativen Leben, geht es darum, selber denken zu lernen, auch Philosophieren genannt. Die Schriften kennen gehört zum aktiven Leben, das gehört zur Kultur. Vita contemplativa im Sinne von kontemplativem Leben bedeutet, ich fange an, selber zu denken. Das ist Philosophieren. Und wenn man das gründlich macht und dieses existenzielle Fragen lernt, das tiefe Fragen, das Hinterfragen, führt uns das an die Grenzen des Denkens. Dann führt uns das dahin, dass wir das, was wir denken, als Gedanken erkennen und immer tiefer verstehen, das, was man denken kann, ist nicht alles. Und dann kommt der zweite Aspekt des kontemplativen Lebens, das nennt Hannah Arendt, das Denken überschreiten, transzedere. Und das haben die Griechen schon sehr offen formuliert. Die haben nicht gesagt, man muss jetzt Gott entdecken und Gotteserfahrung machen, sondern über das Denken hinausgehen. Ja? Und wenn ich das heute interpretiere, sage ich, das ist die Erfahrung des Nirvana, Nirvana-Erfahrung. Es kann eine Gotteserfahrung sein, es kann die Erfahrung von Leerheit sein, dass alles leer ist von dem, was wir darüber denken, wie auch immer man das nennen will. Ja? Und wenn dieser zweite Aspekt des kontemplativen Lebens, also der erste ist Denken, selber denken, die Grenzen des Denkens erkennen, verstehen, Gedanken sind Gedanken und nicht ein Abbild der Wirklichkeit. Und dann das Denken überschreiten und das, ja, das kann man natürlich, man kann ja beides nicht machen. Ich kann mir zwar wünschen, dass ich selber denke, aber ich kann ja nicht irgendwie einen Schalter umlegen und sage, jetzt denk mal selber. Das braucht eine Leidenschaft, das braucht ein Fragen, das braucht ein Suchen, das braucht eine kontemplative Haltung, ja? Ein Interesse, ein Forscherinteresse, ein Forschergeist. Wenn wir das Denken überschreiten, mit dieser guten Vorbereitung des Selberdenkens. Ja? Haben schon Gedanken als Gedanken erkannt. Dann führt das zu dem, was die Psychologie Urvertrauen nennt. Die christliche Tradition und die jüdische Tradition und die islamische Tradition nennt es Gottvertrauen. Ja, und im Zen sagen sie, wir sitzen im Vertrauen auf Buddha Natur. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Man vertraut auf das, was man nicht fassen kann, was aber nicht nichts ist. Ja? Und ich glaube, auch deswegen gibt es religiöse Rituale und Praxis in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, weil man Menschen braucht, um dieses Vertrauen zu entdecken, was hinter den Worten zu finden ist. Ja? Ja, Philosophie war früher in der griechischen Zeit ein Heilsweg. Das traut man sich heute nicht mehr. Ja? Und Habermas, jetzt komme ich wieder zu ihm zurück, sagt auch deswegen, glaube ich, ist das Gespräch zwischen Religion und Philosophie sehr fruchtbar. Denn es gibt einen Bedeutungsüberschuss in den religiösen Traditionen, den die Philosophie, und zwar das nachmetaphysische Denken, übersetzen kann, finden kann und übersetzen kann. Und seine Überlegung ist, die Utopien der Moderne sind etwas erschöpft. Wir haben nicht mehr so viele Ideen, wie wir die Moderne gestalten wollen oder die Postmoderne. Wir sind etwas erschöpft. Wir überlassen inzwischen die Gestaltung der Gesellschaft den Marktkräften. Und das ist ein bisschen ungeschickt und das ist ein bisschen zu wenig. Und vielleicht kann das Gespräch mit den Religionen einen gewissen Bedeutungsüberschuss fruchtbar machen, weil da haben die Religionen eine große Kompetenz in der Formulierung von sozialen Werten, in der Formulierung von der Bedeutung des Zusammenlebens. Das ist zum Teil zwar etwas altmodisch formuliert, deswegen müssen auch beide miteinander reden, aber man könnte da etwas entdecken. Und ich sage es jetzt nochmal in den Worten von Habermas oder in seinen Gedanken und dann komme ich zu meiner Haltung zur ganzen Geschichte, die natürlich in allem, was ich sage, durchscheint, weil ich ja auswähle. Habermas meint, reflexiv gewordene Religionen oder die reflexiv gewordenen Personen in verschiedenen Religionen können mit Philosophen, die nicht nur Universitätsphilosophie üben, sondern das nachmetaphysische Denken praktizieren, das heißt selber philosophieren, existenzielle Fragen stellen. Die können miteinander reden. Und er sagt, der Anspruch, den ich habe an mich, sagt Habermas, an das nachmetaphysische Denken ist, wir sollten die Aussagen von religiösen Menschen ernst nehmen und sie nicht einfach für altes Zeug halten. Wir sollten zuhören und sie ernst nehmen und nach dem Bedeutungsüberschuss, den sie möglicherweise haben, fragen. Und der Anspruch an reflexiv gewordene Religionen ist, sich allgemein zugänglich ausdrücken zu lernen. Also der Anspruch an Vertreter, Vertreterinnen von Religionen, die noch lebendig sind, die müssen, also einige zumindest, müssen bereit sein, sich in einer Sprache auszudrücken, die in der Zeit verstanden wird. Also können nicht nur auf ihren alten religiösen Metaphern und Bildern beharren. Und jetzt bin ich bei meiner Rolle. Für mich ist Buddhismus sehr, sehr vielschichtig. Für mich enthält Buddhismus Elemente einer Philosophie, einer Achsenzeitphilosophie. Buddhismus lehrt mich, existenzielle Fragen zu stellen, lehrt mich, selbstständig zu denken. Der Buddhismus ist aber auch eine Religion in dem Sinne, als er mir hilft, mich zurückzubinden an das, was vor der Sprache ist, an eine Tiefendimension, die ich als Kind im Katholizismus erlebt habe, die ich dann verloren habe, als der Verstand anfing zu funktionieren und die religiösen Vertreter in meiner Jugend in den 60er Jahren meine existenziellen Fragen nicht beantworten konnten. Die Standardantwort meines Stadtpfarrers war: Wenn du solche Fragen stellst, dann bricht irgendwann das ganze Gebäude der Lehren zusammen. Er hatte recht. Er hatte recht, es ist passiert. Ja? Buddhismus ist für mich eine Philosophie im Sinne von praktische Philosophie, Lebensphilosophie, philosophieren, lehren, nachdenken, existenzielle Fragen stellen und mich an die Grenzen des Denkens führen. Buddhismus ist für mich ein religiöser Weg, weil er mir Übungen, Praktiken gibt, die mich zu diesem Raum des nicht mehr Fassbaren, jenseits von Worten, hinführt, also mir hilft, das Denken zu überschreiten. Und ich finde da bestimmte Arten von Gesängen, von Bildmeditationen, von Vorstellungen, von Rezitationen sehr hilfreich. Das mag an meiner katholischen Vergangenheit liegen. Ich habe einen Zugang zu Ritualen, aber ich glaube auch, um dieses tiefe Vertrauen in das Leben wieder zu entdecken, brauchen wir eine Gemeinde, mit denen wir zusammen üben können. Weil, ich meine, eine Gruppe ist größer als ich und das, was uns alle trägt, die Tiefendimension, die ist auch größer als ich. Also ich muss irgendwie lernen, dieses ich mache das alles alleine, aus dem muss ich rauskommen. Ich soll schon selber denken, aber ich kann alleine es nicht entdecken. Und da brauche ich Menschen dazu. Da brauche ich Vorbilder, aber auch Mitübende. Für mich ist Buddhismus aber auch vor allen Dingen ein Weg. Ein Weg, den ich gehe, wo ich bestimmte philosophische Elemente nehme, wenn sie mir helfen. Bestimmte rituelle, religiöse Elemente übernehmen, wenn sie mir helfen, aber nicht sozusagen als Gesamtpaket. Ich muss die buddhistische Philosophie wie keine andere, genauso. Ich muss keine Philosophie als ein Paket übernehmen. Denn Philosophie als Philosophieren, als Tätigkeit, als Übungsweg bedeutet, ich muss es für mich selber produktiv machen. Also Philosophie ist nicht nur eine äußere Wissenschaft, die man parallel zur Physik und Chemie sozusagen von außen lernen kann, sondern bei der Philosophie ist ja immer, schwingt immer mit, was bedeutet das für mich? Deswegen ist es auch so schwer, Philosophie wirklich als Wissenschaft zu etablieren und dabei lebendig zu bleiben. Denn entweder man macht es zu Texten, die man halt studiert, draußen, oder man bezieht sich selber mit ein, dann ist es keine objektive Wissenschaft, weil ich bin ja mit dabei. Das ist immer das Problem. Ja, deswegen klappt es auch nicht so richtig. Genauso wie mit der Psychologie. Wenn man das draußen lässt, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Man muss sich selber mitnehmen und sich selber kann man ja nicht objektivieren. Wenn man das tut, dann ist man schon wieder draußen. Schwierig. Ja? Also für mich ist Buddhismus eine Philosophie von Fall zu Fall, eine Religion von Fall zu Fall, ein Weg auf jeden Fall, wo ich mit dem übe, was jetzt hilft. Ich muss auch weder bei einer Philosophie noch bei einer Religion, also auch beim Buddhismus nicht, das ganze kulturelle Paket übernehmen. Mein wichtigster tibetischer Lehrer, Lama Yeshe, konnte ganz gut Englisch. Der hat zu uns immer gesagt, ich kann euch beibringen, was ich im tibetischen Buddhismus gelernt habe. Was ihr daraus macht, was bei euch funktioniert im Westen, das müsst ihr selber rausfinden. Das kann ich euch nicht sagen. Einfach ausprobieren. Und er hat uns damit auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht, dass wir das auch können.